Dr. Rainer Johannes Clement ist Medizinphysiker, Wissenschaftler und Gesundheitspraktiker. Er schloss 2005 sein Physikstudium mit Diplom ab. Seit 2011 arbeitet er als Medizinphysiker und Wissenschaftler im Bereich der Strahlentherapie. Im Jahr 2021 habilitierte er sich an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich zum Privatdozent für medizinische Physik. Seine besondere Aufmerksamkeit und Forschung gilt dem Tumorstoffwechsel und seine Beeinflussbarkeit über Ernährung und andere Lebensstilfaktoren. Er war an mehr als 60 wissenschaftlichen Originalpublikationen auf den Gebieten der Ernährungswissenschaft, Strahlentherapie und angewandte Statistik beteiligt und ist der weltweit zweitmeist zitierte Wissenschaftler zum Thema ketogene Ernährung und Krebs. Dr. Clement ernährt sich selbst seit 2008 nach Prinzipien der Paleo-Ernährung, sehr tierbasiert und zeitweise ketogen. Zudem betreibt er seit vielen Jahren ambitioniert Triathlon und Gewichtheben, eine eher seltene Kombination. Heute ist er bei mir im Interview. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Herr Dr. Clement, schön, dass Sie heute mit dabei sind und mir und meiner Community zu diesem spannenden Thema Krebs und Ernährung zur Verfügung stehen.
Ja, ich freue mich. Also vielen Dank für die Interview-Einladung.
Sehr gerne. Ja, es scheint ja immer mehr Krebsfälle zu geben, obwohl es ja immer mehr Behandlungsmöglichkeiten gibt, sind die ganz großen Erfolge gefühlt ausgeblieben. Was fehlt in der bisherigen Standard-Krebstherapie?
Also, ich würde vor der Therapie eigentlich schon ansetzen. Es fehlt eigentlich extrem schon mal in der Prävention. Ja? Weil da könnten wir eigentlich das Problem von vornherein schon mal größtenteils verhindern. Das ist zumindest meine Ansicht. Und ich glaube, dass unser Lebensstil da eine ganz große Rolle spielt. Hinsichtlich Therapie ist es so, dass wir schon extrem gute Erfolge mittlerweile haben. Also wir können schon auch viele Krebsarten, ich sag mal, heilen. Und mit Heilung meint man jetzt allgemein meistens so die 5 Jahre, die der Patient dann symptomfrei bleibt. Bei vielen Patienten ist tatsächlich so, dass die dann auch über längeren Zeitraum, sprich 10 bis 20 Jahre und länger, auch krebsfrei bleiben. Das hängt natürlich immer davon ab, wie frühzeitig so ein Tumor erkannt wird oder die Krebserkrankung, ob schon Metastasen da sind oder nicht. Das macht einen riesen Unterschied. Aber selbst jetzt in fortgeschrittenen Stadien mit vielen Metastasen haben wir zumindest die Chance mittlerweile mit modernen Therapieverfahren, dass wir die Patienten dann, ich sag mal, mehrere Jahre noch einigermaßen kontrolliert mit ihrer Erkrankung leben lassen können. Und das ist schon ein Riesenunterschied zu früher. Also früher ein metastasierter Patient, der hatte dann vielleicht noch ein halbes Jahr bis ein Jahr Lebenserwartung. Und heutzutage sind es durchaus mehrere Jahre. Und das Problem allerdings ist natürlich, wir schaffen in solchen Fällen dann trotzdem keine Heilung, weil die Therapien halt nicht wirklich an der Ursache ansetzen, sondern meistens geht man halt davon aus, dass die Krebszelle deswegen eine Krebszelle ist, weil gewisse Genmutationen da sind, die Zelle eben gewisse Dinge tun lässt, die sie eigentlich nicht tun sollte. Und das heißt, man nimmt eigentlich die Genmutation so als ursächlich an und versucht dann mit zum Beispiel zielgerichteten Medikamenten gegen die einzelne Genmutationen vorzugehen. Und der Ansatz hinkt aus meiner Sicht, weil eben die Genmutation nicht die primäre Ursache für die Krebsentstehung ist, sondern eher so ein Epiphänomen. Das heißt, ein Phänomen, was sich im Lauf der Krebszellentwicklung erst ergibt, notwendigerweise. Primär ist wahrscheinlich wesentlich häufiger der Fall, dass die Mitochondrien in den Zellen auf irgendeine Art und Weise geschädigt werden. Und Mitochondrien sind so die Kraftwerke, die wir in unseren Zellen haben. Also die generieren quasi für die Zelle den Großteil der Energie, die sie braucht. Ohne diese Energie würde die Zelle halt sterben. Und was passiert, wenn die Mitochondrien geschädigt werden? Die Zelle hat dann zwei Optionen. Entweder sie stirbt, ja, weil ihr die Energie ausgeht, oder sie sorgt dafür, dass ein kompensatorischer Mechanismus angeworfen wird, der eben Energie anders bereitstellt, außerhalb der Mitochondrien, sprich im Zellplasma. Und das ist ein Stoffwechselweg, der ist bekannt als Glykolyse, also ist der Abbau von Glucose, von Traubenzucker, hin zu Pyruvat, brennt Traubensäure. Und aus dem Pyruvat kann die Zelle dann über Gärung nochmal Laktat herstellen, das Salz der Milchsäure. Dabei wird auch nochmal ein bisschen Energie produziert. Das ist zwar nicht so viel Energie, wie in den Mitochondrien produziert wird, aber dieser Stoffwechselweg, der kann eben sehr viel schneller ablaufen. Und er hat den Vorteil, dass er auch dann ablaufen kann, wenn kein Sauerstoff zur Verfügung steht, der Zelle. Weil in den Mitochondrien, die Energiegewinnung, die erfordert auch immer, dass genügend Sauerstoff da ist. Und das ist auch so ein Markenzeichen von Krebszellen, dass die halt oft auch in Organarealen gut wachsen können, die wenig belüftet sind, also wo wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. Und trotzdem kann die Tumorzelle dann sehr, sehr gut wachsen. Und es liegt eben daran, dass sie diesen alternativen Stoffwechselweg, die Glykolyse, hochreguliert.
Für mich ergeben sich direkt zwei Fragen daraus. Das eine ist, die Mitochondrien, die gilt es ja zu beschützen, das heißt Dinge zu tun, die die fördern, beziehungsweise Mitochondrien, die nicht mehr ganz so fit sind, dass die in die Apoptose kommen, das heißt, dass die sich selber, damit eben auch neue entstehen können. Und auf der anderen Seite, wenn man eben extrem viele, vor allem einfache Kohlenhydrate, also Klassiker Weißmehl und Zucker isst, dann stellt man doch dem gesamten Organismus mit den potenziellen Krebszellen jede Menge Futter zur Verfügung. Sind die beiden Ansätze richtig gedacht und könnten Sie da ein bisschen näher drauf eingehen?
Das ist richtig gedacht, auf jeden Fall. Also die Kohlenhydrate, das spielt da tatsächlich eine große Rolle. Man weiß inzwischen, dass zum Beispiel das metabolische Syndrom, was ja charakterisiert ist oft durch Übergewicht oder Fettleibigkeit sogar und Typ-2-Diabetes, dass das ein extremer Risikofaktor ist für die allermeisten häufigsten Krebsarten, die wir so haben. Also da haben wir schon mal einen direkten Zusammenhang zwischen hohem Kohlenhydratkonsum, der metabolisches Syndrom befeuert, das weiß man inzwischen, und der Entstehung von Krebs. Es ist so, dass zum Beispiel, wenn ich einen permanent hohen Blutzuckerspiegel habe, was ich ja durch Kohlenhydratmast sehr gut erreichen kann, dann fördert es im ganzen Körper so stille Entzündungen. Und Krebswachstum basiert immer auch auf Entzündungen, die da sind. Und Tumorzellen entstehen tatsächlich in jedem von uns, jeden Tag. Ja? Normalerweise schafft es unser Immunsystem gut, mit den Tumorzellen oder potenziellen Tumorzellen fertig zu werden. Oder die Zellen kriegen einfach das entsprechende Signal, in die Apoptose zu gehen. Das erfordert aber wiederum, dass die Mitochondrien gut funktionieren, dass die gesund sind. Wenn jetzt die Mitochondrien nicht gut funktionieren und ich habe permanent hohe Entzündungsneigung durch eben einen hohen Blutzuckerspiegel und dann ist es so, dass eben das Gleichgewicht dieser Zelle hinkippen kann in Richtung Tumorzelle. Also das heißt, die Zelle entscheidet sich dann tatsächlich weiterzuleben auf Kosten der Zellgemeinschaft. Sie verhält sich dann immer mehr asozial sozusagen, wird zur egoistischen Zelle und fängt an, sich komplett anders zu verhalten als die übrigen Zellen im Zellverband. Das heißt, sie proliferiert, wenn immer das geht, und nutzt eben die Nährstoffe, die sie bekommt, einfach, um sozusagen egoistisch zu proliferieren, das heißt, sich zu vermehren. Ja? Und achtet auch nicht mehr auf Signale, die jetzt sie daran hindern würden, das zu tun, wie es eigentlich gesunde Zellen machen. Die werden immer auch sozusagen von weiter oben gesteuert und vermehren sich nur dann, wenn es auch sinnvoll ist für den gesamten Körper. Und da ist natürlich eine Mikroumgebung, in der immer ausreichend Glucose vorhanden ist, ist natürlich super für so eine Zelle, die jetzt anfängt, sich wie eine Tumorzelle zu benehmen. Und das fördert letztlich in so einer Art Vorwärtskaskade oder sich selbst verstärkendem Feedback-Mechanismus fördert es sozusagen die weitere Entwicklung solcher Prototumorzellen hin zu richtigen aggressiven Tumorzellen, die dann auch in der Lage sind, den Gewebeverband zu verlassen, über die Blutgefäße oder die Lymphbahnen zum Beispiel zu metastasieren und sich irgendwo anders neu anzusiedeln. Auch da ist der Zuckerstoffwechsel ganz wichtig, im Zug der Metastasierung, weil ja die Zellen dann in völlig neuen Gebieten klarkommen müssen, auf die sie eigentlich gar nicht so spezialisiert sind. Und oftmals müssen sie zum Beispiel auch Phasen von Sauerstoffmangel überstehen können. Und das können sie halt super, wenn sie ausreichend mit Zucker versorgt sind, ja, indem sie einfach diese Glykolyse betreiben.
Und warum profilieren sich diese Zellen so? Da funktioniert die Regelung ja nicht mehr. Ich gehe in der Annahme, dass es richtig sein könnte, dass durch diese Entzündungsprozesse, Zytokine, einfach eine wahnsinnige Unruhe im Organismus ist, dass eben spezialisierte Immunzellen durchaus auch dadurch abgelenkt werden, was auf der anderen Seite heißt, Übergewichtigkeit heißt mehr Entzündungen, heißt das Immunsystem ist unruhiger und kann eben nicht mehr gezielt vorgehen, würde auch bedeuten, dass das Effektivste, was wir tun könnten, ist eine Lebensweise zu finden, die eben dafür sorgt, dass Übergewicht zurückgeht.
Ja, also das kann man so sagen. Übergewicht ist jetzt ein Teil der Probleme, die wir halt heutzutage haben, aber schon ein gewichtiger Teil, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt daneben natürlich noch andere Faktoren und letztlich, ich umschreibe das Ganze so mit dem Überbegriff artgerechter Lebensstil. Also es mangelt uns halt heutzutage wirklich an einem artgerechten Lebensstil und Übergewicht ist eine Folge davon. Hohe Blutzuckerspiegel sind auch eine Folge davon. Dazu gehören dann aber auch noch so psychosoziale Faktoren, zum Beispiel chronischer Stress, der unser Immunsystem halt chronisch unterdrückt. Und wenn unser Immunsystem einfach chronisch unterdrückt ist, dann haben Tumorzellen überhaupt erst eine Chance, sich auszubreiten. Und da ist halt auch heutzutage das große Problem, dass die meisten Menschen halt diesen chronischen Stress haben oder allgemein ist auch ein soziales Umfeld, was sie chronisch belastet. Und das ist halt auch ein Unterschied zu früher. Und wenn ich von früher rede, dann meine ich nicht vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren oder vor 1000 Jahren, sondern ich beziehe mich da immer auf die Steinzeit sozusagen, in der 99,99% der menschlichen Evolution stattgefunden haben. Also wir haben über diesen Zeitraum ungefähr 2 bis 3 Millionen Jahre haben wir in der Natur als Jäger und Sammler gelebt, in kleinen Gemeinschaften, wo jeder sozusagen auch einen Lebenssinn hatte, indem er seine Talente, die er von Geburt an mitbekommen hat, ideal ausleben konnte. Und die ganze Sippe hat davon profitiert, oder der ganze Jäger- und Sammlerverband hat davon profitiert. Und jeder Einzelne war deswegen wichtig und wusste das auch, war sich dessen bewusst. Und heutzutage ist es halt so, dass vielen Menschen vielleicht auch der Lebenssinn abhanden gekommen ist oder sie finden ihn nicht, können ihre Talente nicht ausleben. Durch die Zwänge, die wir heutzutage haben, gehen halt eine Erwerbstätigkeit nach, die für sie zwar sinnbefreit ist, die halt nur Geld bringt und geben das Geld halt dann für Konsum wieder aus, der aber letztlich auch nicht dauerhaft glücklich macht. Also das sind dann so jetzt ich sag mal, die psychosozialen Aspekte, die aus meiner Sicht aber auch eine ganz große Rolle spielen bei der Krebsentstehung.
Wow, bin ich 100% dabei. Vor allem, wenn man heute den Nachbarn nicht mehr traut, den gar nicht richtig kennt, wo man früher in Sippen von, ich glaube, maximal 80 Personen, 50 bis
Ja,
80, das
so
sozial nicht mal
100 würde
irgendwo
ich sagen,
aufgeschnappt
so die
haben.
Obergrenze. Ja.
Und da kannte irgendwie gefühlt jeder jeden. Man wusste den anderen sofort einzuschätzen, Augenbrauen runtergezogen, oh, der hat schlechte Laune, ich gehe ihm heute mal aus dem Weg. Heute wissen wir das nicht. Heute sind wir nur runtergezogene Augenbrauen, jetzt ein bisschen überspitzt gesehen. Da kommen die Nachrichten, die uns die Kriege der Welt abends, pünktlich vorm Schlafengehen, per Nachrichten auf die biologische Festplatte spielen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und wir haben auch nicht mehr diesen Stressausgleich Bewegung, auf den ich jetzt noch mal gerne sehr kurz zu sprechen kommen würde, weil ich noch mal da einen Sprung machen würde zu meiner Frage bezüglich der Mitochondrien. Denn wenn die nicht mehr richtig funktionieren, dann ist es doch so, dass die eigentlich, wenn sie gesund wären, in die Apoptose gehen. Das heißt, die stellen sich selber kalt. Das ist
Das ist
richtig.
richtig, ja.
Dann würden aber auch durch gerade Bewegung, durch richtige Bewegung, würden auch wieder neue entstehen, gesündere Mitochondrien. Und das hält den Organismus gesund. Und auf der anderen Seite verbrennen wir durch die vermehrte Bewegung auch möglichen überschüssigen Zucker. Und das ist auch mit der Grund, warum die Bewegung in der Prävention, aber auch während der Therapie so exorbitant wichtig ist.
Ganz genau. Es ist tatsächlich so, also Bewegung, artgerechte Bewegung und das heißt Ausdauer und Krafttraining, eigentlich beides, ja, ist wichtig. Jedes hat so seine besonderen Vorteile, sage ich mal, für den Organismus und sorgt beides dafür, dass die Mitochondrien quasi in einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle unterworfen werden. Das heißt, kranke Mitochondrien werden ausgesondert, gesunde Mitochondrien werden gefördert und vermehrt. Und das machen die Zellen eigentlich sehr gut. Das ist so ein ganz natürlicher Mechanismus, der sich auch in der Evolution bewährt hat. Und solange das gut funktioniert, brauchen wir eigentlich wenig Angst davor haben, irgendwie krebskrank zu werden, weil dieser Qualitätsmechanismus, der funktioniert und das Immunsystem wird natürlich auch gestärkt durch Bewegung. Ja, wenn die Bewegung wegfällt, dann haben wir wirklich ein großes Problem, gerade heutzutage, weil wir können auch mit der Bewegung vieles, was sonst schief läuft, kompensieren, einigermaßen zumindest. Wir können zu einem gewissen Teil eine kohlenhydratreiche Ernährung irgendwie kompensieren, indem die Muskeln, wie Sie gesagt haben, eben die Kohlenhydrate verbrennen. Und es ist auch so, ein richtig trainierter Muskel, der hat immer Priorität. Selbst vor Tumorzellen hat der Priorität. Das heißt, der greift sich aus dem Blut die Glukose, bevor sie die Tumorzellen richtig erreichen kann. Also ganz, ganz einfach gesprochen. Der nimmt auch die Wachstumsfaktoren, die jetzt eventuell kursieren, also Wachstumshormone wie Insulin zum Beispiel, wird dann auch vom Muskel, also die Insulinmoleküle docken an die Insulinrezeptoren der Muskelzellen an und fördern dort das Muskelwachstum, bevor sie an den Tumorzellen andocken können und dort ein richtiges Tumorwachstum stimulieren können. Also das heißt, den Muskel, auch wenn ich eine Krebserkrankung habe, einen Muskel ordentlich zu trainieren mit einem Krafttraining idealerweise oder einem hochintensiven Ausdauertraining, macht definitiv Sinn, weil man da eben auch vieles dafür tun kann, dass Tumorzellen ein bisschen unter Druck gesetzt werden. Also es geht viel darum, mit dem Lebensstil Tumorzellen sozusagen chronisch unter Druck zu setzen, wenn man jetzt krebskrank ist. Und dann eben mit schulmedizinischen Therapien obendrauf sozusagen richtige Impulse den Tumorzellen zu geben, dass man sie auch vernichten kann. Aber es ist völlig klar, ne? Eine Tumorzelle, wenn die von vornherein schon unter Druck steht und gestresst ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie ausschalten kann, mit einer Strahlentherapie zum Beispiel wesentlich höher, als wenn sie von vornherein im Paradies lebt, zum Beispiel durch sehr hohe Blutzuckerspiegel und so weiter.
Auch immer wieder spannend, wenn ich von Ärzten höre, so ging das übrigens auch bei meinem Vater, der ebenfalls viel zu früh an Krebs gestorben ist, wie Ihre auch. Das habe ich ja in Ihrem Buch auch im Vorwort hier gelesen. Dann ist es so, dass die Ärzte gerne sagen, ja, essen Sie, was Sie wollen, Hauptsache es schmeckt, es hat ohnehin keinen Einfluss. Ich kann, die eine Seite kann ich verstehen, weil ein ganz großes Problem ist ja dieser massive Gewichtsverlust, der Abbau von Muskulatur und auch die teilweise Appetitlosigkeit, sodass sie überhaupt irgendetwas essen, die Leute. Aber dann diesen Freifahrtschein zu geben für Kuchen, Kekse und Hauptsache es schmeckt, vielleicht noch ein bisschen Vanilleeis, das ist längst überholt und sollte dringend überdacht werden.
Ja, das ist tatsächlich schade. Ich glaube, ein Grund ist, dass viele Ärzte sich tatsächlich mit Ernährung gar nicht auskennen. Und von daher, bevor sie sich die Blöße geben und irgendwelche Empfehlungen dann aussprechen, sagen sie halt, essen Sie, was Sie wollen. Es ist zum anderen auch der Glaube, dass halt nur vielleicht die schulmedizinische Therapie wirklich erfolgreich sein kann und alles andere spielt eine extrem untergeordnete Rolle. Das ist auch so ein Glaube bei vielen Ärzten, der halt bedingt durch das Studium irgendwo gereift ist. Es gibt aber auf der anderen Seite auch viele Onkologen, die schon sehr offen sind für komplementäre Therapien und da auch extrem gute Erfahrungen mitgemacht haben. Ich glaube, wenn die Ärzte einfach sich genauer damit beschäftigen würden und sich auch mal andere Studien anschauen würden. Ich meine, die lesen natürlich auch nur Fachzeitschriften, die jetzt hauptsächlich von der Pharmaindustrie gesponsert werden und entsprechend auch viele Pharmastudien enthalten. Aber sie lesen zum Beispiel nicht Fachzeitschriften, die speziell aus dem Bereich Komplementär- und Alternativmedizin kommen. Dafür fehlt ihnen dann halt die Zeit. Das heißt, es ist, glaube ich, eher so ein Ignoranzproblem, dass sie es einfach nicht wissen und sich auch nicht damit beschäftigen wollen oder können, zeitlich bedingt.
Also das Beste überhaupt wäre, dass man beide Disziplinen nimmt, nämlich die
Richtig.
Schulmedizin, die ja auch ganz klar Fortschritte gemacht hat, und das eben dann ergänzt durch genau
Genau.
solche Ideen, die Sie letztendlich auch mitbringen. Nochmal ganz kurz zum Thema Sport. Da wollen wir auch gar nicht tiefer drauf einsteigen. Bevor wir zum Thema Ernährung gehen, das ist ja auch Ihr Steckenpferd, nämlich die ketogene Ernährung. Beim Sport ist es so, es reicht nicht, dass man im Fitnessstudio ein klein wenig an den Geräten herumzupft. Das heißt schon, dass man den Muskel ordentlich bei korrekter Trainingstechnik strapazieren sollte, damit es da gewisse Wachstumsreize gibt. Beim Ausdauertraining ist es ja die Mischung zwischen eher langen, ganz, ganz gemütlichen Einheiten, man nennt sie auch Zone 2 Training, und eben dem, was Sie auch schon kurz angesprochen haben, diesem High-Intensity-Intervall-Training, das anstrengend ist, aber eben nur von kurzer Dauer. Wollen Sie das nochmal so in Ihren Worten ein bisschen zusammenfassen?
Ja, also wie ich es vorhin gesagt habe, also Krafttraining und Ausdauertraining haben unterschiedliche Effekte auf den Körper, aber beide haben ihre positiven Effekte. Das Ausdauertraining jetzt in der Zone 2 zum Beispiel oder Grundlagenausdauertraining, das ist ein sehr gutes Mitochondrientraining, wo die Mitochondrien eben in die Lage versetzt werden, mehr Fette zu verstoffwechseln, auch Ketonkörper zu verstoffwechseln. Es ist auch ein Training, bei dem über lange Dauer dann auch der Blutzuckerspiegel tendenziell abfällt und im Gegenzug dazu die Ketonkörper erhöht werden. Ich denke mal, über Ketonkörper unterhalten wir uns gleich noch. Die haben nämlich auch sehr positive Effekte. Also das ist dieses Zone-2-Training, was man eben über lange Zeit auch durchführen kann. Dann das High-Intensity-Intervall-Training, da wird der Muskel halt wirklich gereizt. Das ist natürlich extrem anstrengend, aber bringt auch wieder Benefits mit sich. Also das Herz-Kreislauf-System wird extrem gut trainiert. Da erfolgt dann auch so eine mitochondriale Qualitätskontrolle, dass eben kranke Mitochondrien aussondiert werden. Und der Muskel wird so gereizt, dass er selbst als endokrines Organ gewisse Hormone aussendet, die wieder entzündungshemmende Eigenschaften haben. Das heißt, die können im ganzen Körper zirkulieren und regulieren überall Entzündungen herunter, was wiederum dem Krebswachstum ein Hindernis darstellt fürs Krebswachstum. Ne? Und ein bisschen ähnlich sind die Effekte vom Krafttraining, also ein richtig trainierter Muskel mit einem ordentlichen Widerstand, der sendet auch diese entzündungshemmenden Botenstoffe oder Hormone aus.
Also, um das Thema Bewegung hier abzuschließen, jedes bisschen ist besser als nichts, aber wenn man schon trainiert, dann ruhig so, dass der Muskel auch ordentlich Feuer fängt. Nochmal wichtig bei korrekter Trainingstechnik. Und auch nicht übertreiben. Ja, also mehr bringt nicht immer mehr. Da muss man auch dann einen sauberen Kontext bewahren. Aber dann hilft das auf alle Fälle in der Prävention und wichtig auch während der Behandlung.
Genau. Also während der Behandlung würde ich jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, einen Marathon zu laufen, ne? Weil das ist dann
Ja, klar,
wirklich
also
übertrieben
kein
und da
Stress.
schlägt das Ganze
Ja.
dann ins Negative. Ich hatte tatsächlich mal so einen Patienten betreut, der hat das gemacht, das war halt seine Leidenschaft. Letztlich ging das aber tatsächlich ein bisschen nach hinten los bei ihm. Also ich kann es natürlich jetzt nicht kausal belegen, aber zumindest das Metastasenwachstum ist nach dem Marathon vermehrt in Gang gekommen und ich nehme an, dass das halt damit zu tun hatte, dass so ein Marathon schon auch proentzündliche Effekte hat. Das heißt, da hat man den Bogen tatsächlich überspannt und die Effekte, die eigentlich positiv sind, längere Trainingseinheiten, das ist dann zu lang, zu intensiv, da schlägt es ins Gegenteil um und es wird zu einer proentzündlichen Stoffwechsellage, also weil es halt ein extremer Stress für den Körper ist. Und das sollte tatsächlich nicht sein. Marathon laufen kann jeder, wenn die Krebstherapie abgeschlossen ist, man gilt als gesund, dann kann man sich natürlich vernünftig auch auf Marathon vorbereiten. Aber ich würde es jetzt unter laufender Therapie würde ich es nicht empfehlen. Das ist tatsächlich zu viel.
Lassen Sie uns über die ketogene Ernährung sprechen. Die meisten, die hier zuschauen, die wissen bestimmt grob Bescheid, was es ist, aber vielleicht nochmal aus Ihrem Munde und warum das gerade in der Prävention und während der Behandlung so erfolgreich gilt.
Also eine ketogene Ernährung ist sozusagen jede Ernährungsform, die dafür sorgt, dass vermehrt Ketonkörper entstehen. Also das bedeutet Ketonkörper generierend, das bedeutet quasi ketogen. Und Ketonkörper sind eigentlich bekannt so aus der Fastenforschung. Man weiß, dass wenn man jetzt 2, 3 Tage komplett fastet, dann werden vermehrt Ketonkörper von der Leber produziert. sozusagen als Ersatz Glucose, vor allem für unser Gehirn oder für die Muskulatur, letztlich für fast alle Zellarten im Körper, mit ein paar Ausnahmen, wie die roten Blutkörperchen, die können nichts mit anfangen, zum Beispiel. Aber ansonsten, die meisten Zellen im Körper können Ketonkörper verwenden, um daraus Energie zu gewinnen, wenn eben die Glukoseversorgung knapp ist. Und Ketonkörper werden ähnlich wie freie Fettsäuren in den Mitochondrien umgesetzt und zur Energie verwendet. Man weiß aber auch, dass Ketonkörper nicht nur ein Energiesubstrat sind, sondern mittlerweile ist völlig klar, die haben auch Signalwirkung. Das heißt, es sind Signalmoleküle und viele dieser Signalwirkungen dienen dazu, auch Entzündungen runterzuregulieren. Also jeder kennt die heilsamen Effekte des Fastens. Die beruhen zum großen Teil auf den Effekten der Ketonkörper, in dem eben Entzündungen runterreguliert werden. Und deswegen macht Fasten eben, bringt viele Verbesserungen bei chronisch kranken Personen. Und dieses Fasten kann man jetzt imitieren durch eine ketogene Ernährungsform, indem man einfach die Kohlenhydrate extrem einschränkt und im Gegenzug dazu die Fettzufuhr erhöht. Weil man muss wissen, dass die Effekte des Fastens hauptsächlich durch die Kohlenhydrate zunichte gemacht werden, während Fette ein relativ neutraler Makronährstoff sind hinsichtlich des Fastenstoffwechsels. Sprich, wenn ich jetzt längere Zeit fasten möchte und irgendwann nach 5, 6 Tagen merke ich, ich komme so an die Grenze, weil ich jetzt doch extreme Cravings oder Hunger bekomme, dann wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, statt wie es ja eigentlich noch so oft gemacht wird, dass man jetzt Honig zu sich nimmt oder irgendwelche Obstsäfte oder so, wäre es eigentlich sinnvoller, so ein bisschen Kokosfett zu löffeln oder einfach andere Fette zu nehmen, weil damit macht man sein, lässt man den Fastenstoffwechsel einfach trotzdem weiterlaufen. Ja, man weiß in Zukunft.
Wären Nüsse in dem Fall auch gut
Nüsse
geeignet?
wären ja im Prinzip, wenn sie extrem viel Fett haben. Nüsse haben ja auch noch Eiweiß. Und beim Eiweiß ist es so, Eiweiß ist so, steht so zwischen den Kohlenhydraten und den Fetten. Also ein Teil des Eiweiß besteht ja aus Aminosäuren. Ein Teil der Aminosäuren, die wirken tatsächlich ketogen, das heißt, die helfen dabei, Ketonkörper zu bauen. Ein anderer Teil aber wirkt glukogen, das heißt, aus denen wird neue Glukose in der Leber produziert, in der Gluconeogenese, und dann wirken sie antiketogen. Deswegen ist Eiweiß so ein bisschen dazwischen. Wenn man Eiweißzufuhr jetzt nicht übertreibt, dann kann man klar auch Nüsse nehmen und würde seinen Fastenstoffwechsel nicht extrem hemmen. Aber das ist eben das Prinzip einer ketogenen Ernährung. Die ist eben fettbetont, enthält moderate Mengen oder ausreichende Mengen auch an Eiweiß und schränkt halt die Kohlenhydrate stark ein, weil die Kohlenhydrate den stärksten antiketogenen Effekt haben. Und damit imitiere ich den Fastenstoffwechsel so weit, dass ich meinen Insulinspiegel längere Zeit niedrig halten kann und damit auch einen hohen Ketonkörperspiegel erreichen kann. Mit hohen Ketonkörperspiegeln meine ich jetzt so Werte ab 0,5 Millimol pro Liter im Serum bis hin zu ungefähr 4 Millimol pro Liter. Das erreiche ich mit einer ketogenen Ernährung. Wenn ich jetzt 2 Wochen komplett faste, dann komme ich so auf 8 Millimol pro Liter ungefähr Ketonkörper. Ja.
Aber 2 Wochen komplett fasten bedeutet, oh,
Ist hart.
das ist für
Würde ich auch
viele
nicht jedem empfehlen. Ja,
kaum
da
umsetzbar.
braucht man Reserven.
Es wirkt ja auch katabol
Es ist
ohne
Katabol
Ende.
ohne Ende, genau, man verliert Muskulatur. Wobei der Muskelabbau, der wird auch durch Ketonkörper gehemmt. Das heißt, wenn ich irgendwann einen hohen Ketonspiegel habe, dann hemmt es relativ effektiv den Muskelabbau. Und das ist ja auch evolutionär absolut sinnvoll gewesen, weil ich glaube schon, dass unsere Vorfahren auch Phasen hatten, wo sie mal 2 Wochen nichts zu beißen hatten. Und wenn man dann natürlich seine ganze Muskulatur aufzehren würde, würde das ja dazu führen, dass man effektiv nicht mehr in der Lage wäre, jetzt jagen zu gehen oder sammeln zu gehen. Man muss ja trotzdem körperlich aktiv bleiben. Und das spielt eben auch die Ketonkörper eine wichtige Rolle. Und jetzt hinsichtlich Krebstherapie kann man sich das tatsächlich zunutze machen. Gerade bei kachektischen Patienten zeigt sich, dass eben, wenn man die in die Ketose bringt, das den Muskelabbau verlangsamen kann. Also da gab es ein paar Studien, die durchgeführt wurden, und die zeigen, dass eine ketogene Ernährung tatsächlich antikachektische Effekte hat. Ist auch in vielen.
Also kachektisch heißt, dass der Muskel eben nicht
Ja,
abbaut.
genau, die Kachexie ist
Antikachektisch.
ja so das gefürchtete Endstadium einer Krebserkrankung, ist gekennzeichnet durch einen extrem hohen Abbau von Muskulatur und auch von Fettmasse. Also man nimmt generell extrem ab. Es ist letztlich die Auszehrung. Und an der sterben schon ein hoher Prozentsatz aller Krebspatienten, an dieser Auszehrung. Das ist halt auch mit einem extrem also mit einem extremen Entzündungsniveau im Körper assoziiert, was letztlich diese Auszehrung fördert. Also hohe Entzündungsmarker fördern auch oder Entzündungsneigung fördert den Muskelabbau und Ketonkörper wirken dem entgegen. Wir konnten das zum Beispiel in einer eigenen Studie bei uns in der Klinik, konnten wir das so ein bisschen zeigen bei Hals-Nasen-Ohren-Krebspatienten. Die sind nämlich auch prädestiniert dafür, während der Strahlenchemotherapie extrem an Gewicht zu verlieren. Und wir haben zeigen können, dass wenn man die auf eine ketogene Ernährung setzt, dass das diesen Gewichtsverlust abbremsen kann und insbesondere auch den Muskelmasseverlust, der hauptsächlich in dem Fall jetzt durch die Chemotherapie bedingt ist bei den Patienten.
Nochmal zwei Fragen zur ketogenen Ernährung. Nummer eins, wie ist so ganz grob die prozentuale Kalorienverteilung bei der ketogenen Ernährung?
Kohlenhydrate weniger als 10%, typischerweise 5 bis 10%. Eiweiß so 15 bis 20% und der Rest Fett.
Okay, gut. Und die zweite Frage ist, vielleicht für die, die sich jetzt so gar nicht vorstellen können, okay, soll ich jetzt nur noch Kokosfett löffeln? Einfach mal so ein super einfaches Beispiel vom Frühstück, Mittag, Abendessen, wie sowas theoretisch aussehen könnte. Selbstverständlich in allen möglichen Variationen, aber damit man einfach so ein Gefühl bekommt.
Also Frühstück jetzt für jemand, der Milchprodukte gut verträgt, was gern gegessen wird, ist so richtig fettreicher Quark mit 40% Fett.
Oh, lecker.
Vielleicht mit ein paar Nüssen drin, Kokosflocken drin, bisschen Zimt dazu und wer mag auch Erythrit als Süßungsmittel. Hat ja keine Kalorien, also man hat auch keinen Effekt auf den Blutzuckerspiegel. Das wäre jetzt so ein typisches Frühstück, was von Frauen gern gegessen wird. Für einen Mann würde ich jetzt sagen Eier und Speck. Der Klassiker. Zum Mittag dann vielleicht kann man den Grill anschmeißen, kann sich ein schönes Entrecôte oder T-Bone Steak mit schönem Fettrand machen. Dazu gedünstetes, stärkearmes Gemüse. Also typischerweise Zucchini, Brokkoli.
Ja, Blumenkohl.
Genau, sowas in die Richtung. Oder einfach ein Salat dazu, Gurkensalat, grüner Salat. Das hat extrem wenig Kohlenhydrate.
Vielleicht hier noch eine Idee von mir, weil das mein absolutes Standard-Mittagessen ist, ein Salat mit 150 Gramm Schafskäse drin.
Ja, genau. Ja.
Das
Immer
würde ich da auch
vorausgesetzt, dass
rein.
eben Milchprodukte gut vertragen werden. Das ist nicht bei allen der Fall. Aber
Schafskäse geht bei manchen
Schafskäse,
noch einen Ticken besser.
genau. Auf jeden Fall besser als Kuhmilchkäse, ja.
Und Abendessen?
Abendessen zum Beispiel Lachs oder man macht so eine Brotzeit. Also es gibt inzwischen viele gute Anbieter auch von ketogenen Broten. Die werden oft aus Nussmehl hergestellt oder Kokosmehl ist eventuell dabei. Und so Brot einfach mit Butter und Käse und Wurst belegt. Also so eine klassische Brotzeit, wie es halt viele zum Abendessen machen, nur halt in der ketogenen Variante. Dazu ein bisschen rohe Radieschen, Paprikastückchen, Tomatenstückchen oder saure Gurken.
Super, das reicht schon als Beispiel. Natürlich beliebig erweiterbar, aber das ist grob die
Genau.
Richtung. Und ja, natürlich, wer sich bisher morgens von Müsli, mittags Nudeln und abends Abendbrot ernährt hat, der wird erstmal zurückschrecken und sagen, das kann doch erstens gar nicht gesund sein. Doch, in diesem Kontext schon. Darüber sprechen wir jetzt gerade. Und zweitens, das schaffe ich nicht, weil ich brauche meine Kohlenhydrate. Ja, weil die meisten Menschen noch komplett auf diesem Zuckerstoffwechsel, auf dem Glukosestoffwechsel arbeiten und die natürlich sich erstmal da irgendwie rantasten müssen. Und vielleicht gibt es da auch noch irgendwie eine Praxisidee für die, die eben genau aus dieser Kohlenhydratlast kommen, wie man darüber shiften kann in diese ketogene Ernährung.
Ja, also ich würde empfehlen, wenn man die Zeit hat, das ein bisschen langsam, also die Kohlenhydrate langsam auszuschleichen. Wenn man die Zeit hat, wenn man jetzt irgendwie weiß, okay, nächste Woche beginnt meine Strahlentherapie und ich komme jetzt erst drauf, mal mich mit der ketogenen Ernährung zu beschäftigen, dann hat man nicht mehr so viel Zeit, dann kann man es auch durchaus mal radikaler machen.
Dann
Und dann ist es so, man muss schon damit rechnen, dass vielleicht so 2, 3 Tage ein bisschen Umstellungssymptome da sind. Die können sich durch Kopfschmerzen äußern oder durch, dass man sich so ein bisschen grippeähnlich fühlt, also leichte Muskelbeschwerden, leichtes Erschöpfungsgefühl. Man spricht ja
Ist
tatsächlich,
völlig normal,
ja, man
ja.
spricht auch von Ketogrippe tatsächlich. Das geht aber normalerweise nach 3 Tagen dann auch weg. Spätestens nach einer Woche sollte das eigentlich dann weg sein. Und man kann sich auch das Leben ein bisschen leichter machen, indem man zum Beispiel MCT-Öl einsetzt. MCT-Öl sind mittelkettige Triglyceride, die werden extrahiert aus Kokosnussfett normalerweise. Und die haben einen sehr ketogenen Effekt. Das heißt, diese mittelkettigen Fettsäuren, die werden im Dünndarm schon resorbiert, relativ schnell und wandern, die sind auch im Blut löslich. Brauchen keine speziellen Transporter und wandern über die Pfortader direkt zur Leber, die daraus Ketonkörper herstellt. Und wenn ich jetzt viel mit MCT-Öl arbeite, kann ich mich quasi in eine Ketose versetzen und bin trotzdem noch liberal, kann trotzdem noch liberal mit Kohlenhydraten sein oder einigermaßen liberal. Also ich muss nicht ganz so strikt die Kohlenhydrate absenken, wenn ich jetzt viel mit MCT-Öl arbeite. Ich kann natürlich auch exogene Ketonkörper verwenden, die es mittlerweile auf dem Markt gibt. Das heißt, Ketonkörper direkt zum Futtern. Und die bringen mich natürlich auch sofort in die Ketose, unabhängig davon, wie jetzt die Ernährung so allgemein ausschaut. Der Effekt hält jetzt, wenn ich mich normal ernähre, halt nur ein paar Stunden an. Wenn ich mich jetzt halt kohlenhydratarm ernähre, dann hält es durchaus auch länger an. Und so kann ich halt auch dafür sorgen, dass ich besser in die Ketose komme und vielleicht die Kohlenhydrate nicht ganz so strikt einschränken muss, für die, die damit Probleme haben.
Für mich klingt das so, dass es für viele nicht langfristig umsetzbar ist. Also für immer und ewig eine ketogene
Ja,
Ernährung.
muss ja auch nicht
Aber
sein.
könnte man da so eine Art, naja, Phasen machen, dass man 2, 3 Mal pro Jahr, 2, 3, 4 Wochen sich ketogen ernährt, um eben potenzielle Krebszellen, den Lieblingstreibstoff Zucker, maximal möglich zu entziehen? Weil darum geht es ja auf der einen Seite. Bei genau dieser ketogenen Ernährung, damit eben der Körper sich dann selbst um diese Krebszellen im frühesten Stadium kümmern kann.
Ja, der Ansatz ist auf jeden Fall gut und schlüssig. Viele machen ja einmal im Jahr auch Heilfasten und fühlen sich danach tatsächlich erstmal richtig gut. Das Problem ist, sie nehmen dann die normale Ernährung wieder auf und dann wird wieder geschlampt und man kommt so in den alten Trott wieder rein und dann fühlt man sich halt ein Dreivierteljahr wieder schlecht, bis man dann wieder Heilfasten macht. Und tatsächlich, ich meine, man kann. Jetzt 4-mal im Jahr Heilfasten zu machen über längere Zeit, würde ich aufgrund des Katabolismus eben nicht empfehlen, weil eben zu viel Muskelmasse verloren geht. Aber eine ketogene Ernährung wäre da echt eine sinnvolle Alternative, weil eben man kann da seine Muskulatur behalten, man nimmt ausreichend Kalorien zu sich, ausreichend Eiweiß, man ist in der Zeit körperlich gut belastbar, kann trainieren und hat trotzdem die positiven Effekte der Ketonkörper. Und das kann man durchaus mehrmals im Jahr über mehrere Wochen mal einbauen. Halte ich für absolut sinnvoll.
Vielleicht mal so eine Zahl, so als
Ja,
Orientierung, mehrmals
einmal im
Eis.
Quartal zum Beispiel, über 4 bis 6 Wochen.
Und wie viele Wochen dann?
Also,
Oh, so
oder,
lange. Okay, das ist ja die
ja, ich
Hälfte
meine,
des Jahres.
wenn es schon 2 oder sagen wir 2 bis 6 Wochen. Ja?
2 bis 6 Wochen. Für Beginn erstmal
Genau.
zwei, weil viele können sich das gar nicht vorstellen. Vielleicht merken sie aber auch dann sehr, sehr bald, dass nach dieser ketogenen Grippe danach die Lichter plötzlich angehen. Das ist das, was ich sehr häufig aus meiner Community höre. Auch gerade die, wir machen ja so mehr Low Carb, nicht komplett weg. Und viele haben am Anfang Schwierigkeiten und danach sagen die, ich habe mich noch nie so gut gefühlt und bleiben dann auch logischerweise dabei und zwar
Ja.
gerne.
Ja, und dann werden aus 2 Wochen eben schnell 4 Wochen.
Ja. Fangen wir mal mit 2 Wochen an, um Erfahrung zu sammeln und dann kann man es ja gerne erweitern, muss es aber nicht unbedingt. Ja. Jetzt haben wir vorhin auch schon ganz kurz von Ihnen gehört, dass es gerade vor einer anstehenden Strahlentherapie und vermutlich auch der Chemotherapie sinnvoll sein könnte, sich in genau diesen ketogenen Stoffwechsel reinzubringen. Ist das so, weil die Krebszelle dann viel anfälliger wird, weil sie einfach dann keinen Zucker bekommt und dann kommt dieses hochkonzentrierte Gift bzw. die Strahlen auf die sich schnell teilenden Zellen und dann hat eben diese Behandlung einen drastisch höheren Effekt? Ist das Ihre Erfahrung?
Ja, also zum einen, es ist meine Erfahrung, weil wir haben das auch in der Studie zeigen können. Das erzähle ich ganz kurz. Die Studie wurde an Rektumkarzinompatienten durchgeführt, also Patienten mit Enddarmkrebs. Und bei denen ist es so, die bekommen erst die Strahlentherapie in Verbindung mit einer leichten Chemotherapie und werden 6 bis 8 Wochen später operiert. Und wir konnten zeigen, dass die Gruppe der Patienten, die sich ketogen ernährt haben, zum Zeitpunkt der Operation einen wesentlich kleineren Tumor hatten. Also das heißt, der Tumor hat wesentlich besser angesprochen auf die Strahlenchemotherapie, die davor erfolgt ist, als in der Kontrollgruppe, die sich normal ernährt hatte. Und der Effekt beruht nicht nur auf dem Zuckerentzug. Also man kann ja streng genommen die Tumorzellen nicht komplett vom Zucker abschneiden, weil der Körper produziert selbst Zucker, dass unser Blutzuckerspiegel ein gewisses Niveau nicht unterschreitet, weil gesunde Zellen verbrauchen ja ebenfalls Zucker. Man kann aber durchaus jetzt die Tumorzellen, die weit entfernt liegen von den kleinsten Blutgefäßen, bei denen besteht tatsächlich die Chance, dass ich die komplett vom Zucker abschneiden könnte. Aber die Haupteffekte der ketogenen Ernährung beruhen wohl auch darauf, dass man auch die Insulinspiegel dauerhaft senkt, weil Insulin ist ein starker Wachstumsfaktor für Tumorzellen. Und wenn ich das Insulin niedrig halte, dann entziehe ich denen sozusagen auch ein bisschen diese Wachstumsfaktoren, auf die sie ausgelegt sind. Und der andere Effekt ist noch, die Ketonkörper selbst, die haben tumorhemmende Eigenschaften. Das haben auch viele Studien bisher zeigen können. Also Studien in Zellkulturen und an Tieren hauptsächlich, wo man diese Mechanismen halt sehr gut erforschen kann. Da zeigt sich, dass eben die Ketonkörper Tumorzellen dazu veranlassen, ihre Genexpression zu verändern. Und zwar so, dass es wieder mehr der Genexpression von normalen Zellen entspricht. Also das heißt, die werden ein bisschen weniger aggressiv gemacht. Und das zusammengenommen, im Zusammenspiel, ja, sind es mehrere Effekte, die letztlich dafür sorgen, dass Tumorzellen ja unter Stress gesetzt werden, unter Druck gesetzt werden. Und wenn ich dann obendrauf komme mit schulmedizinischen zytotoxischen Therapien, dann leiden die Tumorzellen halt mehr, als wenn sie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn ich ihnen paradiesische Zustände anbiete, indem ich halt hohe Insulinspiegel habe, hohe Blutzuckerspiegel, hohes Entzündungsniveau im Körper. Und darauf beruhen diese synergistischen Effekte. Und diese Synergie, die hat man wirklich schön in Tierstudien bisher zeigen können. Ich habe da auch mehrere Meta-Analysen drüber verfasst, die das eindeutig nochmal herausstellen, dass eben eine ketogene Ernährung alleine beim Tier, also insbesondere in der Maus, hat leichte tumorhemmende Effekte. Beim Menschen würde ich es niemals empfehlen, sich nur auf die Ernährungsumstellung zu verlassen. Im Tier zeigen sich leichte tumorhemmende Effekte, so über alle Tierstudien hinweg zusammengenommen. Wenn ich das Ganze mit einer schulmedizinischen Therapie kombiniere, also Strahlenchemo oder zielgerichtete Therapie, dann habe ich extrem starke tumorhemmende Effekte.
Extrem stark ist das bewusst gewählt, das
Ja,
Wort.
genau. Also das ist wirklich vielfach
Wow.
verstärkt, ja.
Vielfach. Wow,
Ja, man
okay.
spricht da halt eben von synergistischen Effekten.
Ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass es für alle wahrscheinlich sinnvoll wäre, alle Vierteljahr mal jetzt erstmal für 2 Wochen regelmäßig eine ketogene Ernährungsphase zu machen, vielleicht in einer Phase in diesem Vierteljahr, wo es beruflich, privat einen kleinen Ticken ruhiger ist, ja, oder man sich eben gut darauf vorbereitet. In Bezug zur standardschulmedizinischen Krebsbehandlung, also Strahlentherapie, Chemotherapie, wann wäre es für diese Patienten sinnvoll, um diese Therapie herum diese ketogene Ernährung machen? Also wie viele Tage, Wochen davor? Am besten natürlich gleich, sobald man davon erfährt, aber vielleicht brauchen einige diesen mentalen Anlauf. Und auch wie lange danach? Gibt es da auch irgendwie eine ganz grobe Orientierung?
Ja, das ist leider jetzt anhand von klinischen Daten oder so, ist es irgendwie schlecht einzugrenzen. Also da gibt es einfach zu wenig Daten. Und es ist tatsächlich so, was wir aus den Mausstudien wissen, ist, dass je früher ich beginne mit der Ernährungsumstellung, desto besser sind dann die Verläufe der Mäuse. Das heißt, Studien, in denen erst Tumorwachstum induziert wird und ich warte, bis der Tumor eine gewisse Größe hat und ich setze die Tiere dann auf ketogene Ernährung, die sprechen viel schlechter an als Tiere, die schon ketogen ernährt wurden und dann wird das Tumorwachstum induziert. Was jetzt wiederum viel für eine Prävention spricht, ja, dass ich von vornherein erstmal gucke, dass ich einen gesunden Stoffwechsel habe, ohne dass ich schon krebskrank bin. Wenn ich jetzt kurz davor bin, eine Therapie zu haben, würde ich sagen, so früh wie möglich versuchen, in die Ketose zu kommen und dann eben das auch über den Therapiezeitraum aufrechtzuerhalten, dass ich diese ketogene
Komplett.
Stoffwechsellage habe, genau, komplett. Typischerweise dauern solche Therapien ja Jetzt Strahlentherapie zum Beispiel maximal 6 Wochen in Verbindung mit zielgerichteter Therapie. Solche Chemotherapiephasen, die können natürlich schon viel länger dauern. Die können sich über Monate hinziehen. Oder auch ja, die Antihormontherapien zum Beispiel bei Brustkrebs mehrere Jahre im Anschluss. Da würde ich jetzt sagen, da muss man nicht 5 Jahre jetzt ketogen leben, sondern da würde ich empfehlen, einfach so eine generelle Low-Carb-Ernährung mit ketogenen Phasen dazwischen oder immer wieder mal leicht kleinere Fastenphasen. Aber grundsätzlich die harten schulmedizinischen Therapien, die halt wirklich viel Zelluntergang bewirken, das ist halt jetzt Strahlentherapie, Chemotherapie und diese zielgerichteten Therapien, da würde ich schon sagen, das sollte man versuchen, im Therapiezeitraum in der Ketose zu sein. Wenn man jetzt Chemozyklen bekommt, zum Beispiel dreiwöchentliche Chemozyklen, da gibt es ganz gute Daten, dass man da viel unterstützen kann, wenn man tatsächlich sogar komplett fastet. In dem Bereich, wo man die Chemotherapie
Oh, okay.
infundiert bekommt. Also sprich, die Chemoinfusion dauert jetzt typischerweise halt einen Tag und ich fange den Tag vorher schon das Fasten an und ziehe es bis zu 16 Stunden nach der Infusion auch noch durch oder bis zu 24 Stunden, je nachdem, wie gut ich das schaffe. Aber die Patienten, so meiner Erfahrung nach, die schaffen das tatsächlich ganz gut, so diese 2, 3 Tage in Verbindung mit dem Chemozyklus dann auch zu fasten. Und das reduziert halt auch nachweislich die Nebenwirkungen der Chemotherapie.
Sehr interessant, insbesondere, oder nochmal die Frage, diese Fastenphase über die Chemotherapie hinweg, gibt es da etwas, was man trotzdem zu sich nehmen könnte?
Ja,
Also trinken ist völlig klar,
genau.
natürlich, ja, aber vielleicht auch im Bereich Essen, wie vorhin das erwähnte
Genau.
Kokosfett, wäre das möglich, das MCT-Öl, das
Das
ginge?
ginge ja, weil wie gesagt, Fett ist so der neutralste Makronährstoff hinsichtlich Fastenstoffwechsel. Damit störe ich den Fastenstoffwechsel eigentlich kaum. Das heißt, wenn ich tatsächlich extremen Hunger habe oder ich brauche einfach ein bisschen Kalorien, möchte es unterstützen durch eine Energiezufuhr, dann würde sich halt Kokosfett anbieten oder andere gute Fette.
Dass man irgendwas im Mund hat,
Ja,
gefühlt.
genau.
Ja, man könnte vielleicht auch mal an einem Landjäger lutschen.
Könnte man,
Würde vielleicht
ja.
auch
Oder man könnte
helfen.
sicherlich auch ein paar Macadamia-Nüsse knabbern. Also ich glaube,
Super, weil die
daran
sehr
scheitert es
fettreich
jetzt auch
sind.
nicht, ja.
Ja. Also einfach nur als Alternative für die, die sagen, nein, um Gottes Willen, ich kann nichts essen, kann ich nicht. Also dann kann man eben genau auf solche
Oder man
Sachen
macht halt
in
gleich, oder
dieser.
man ernährt sich ketogen einfach in der Zeit. Dann hat man so
Ja,
ein
das wäre
bisschen
natürlich am
Elimination. Das
allerbesten.
ist zwar jetzt in Studien nicht nachgewiesen, dass das tatsächlich auch die Nebenwirkungen der Chemo so verringern würde, wie es jetzt das Fasten tut. Also das ist halt nicht gezeigt worden. Und mit der ketogenen Ernährung, natürlich belaste ich damit auch ein bisschen so meinen Verdauungstrakt. Und gerade Verdauungsbeschwerden sind ja eine ganz typische Nebenwirkung von Chemotherapie. Also da würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass ich da groß was dafür tue, diese Verdauungsbeschwerden zu verhindern. Aber es ist immer noch besser, als sich jetzt komplett normal zu ernähren. Oder vor allem dann auch gezuckerte Getränke zu sich zu nehmen. Wie es jetzt echt in manchen onkologischen Einrichtungen
Ja, ich
wird das
weiß.
noch so praktiziert.
Ich habe das in der Klinik bei meinem Vater erlebt und habe mich furchtbar darüber aufgeregt. Ja, also, okay. Da muss man aufpassen, dass die Emotionen nicht hochkommen. Ich möchte jetzt abschließend noch über ein anderes spannendes Thema sprechen, in aller Kürze, das wahrscheinlich die allerwenigsten kennen. Ich habe meine Erfahrung gerade damit gemacht, weil ich einen Monat lang regelmäßig für 60 bis 90 Minuten in einer Überdruckkammer hier bei mir zu Hause meine alltäglichen Arbeiten erledigt habe. Ich rede von der hyperbaren Sauerstofftherapie oder H-Spot genannt. Und ich habe in Ihrem Buch erfreulicherweise gelesen, dass es auch für Sie ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Wollen Sie uns da mal mit reinnehmen?
Ja, das ist tatsächlich ein super spannendes Thema. Und deswegen habe ich dem auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch gewidmet, weil eben der Sauerstoff auch in Bezug auf die Krebserkrankung eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich habe es ja vorhin erwähnt, Krebszellen können sich auch oft gut ausbreiten in sauerstoffarmen Umgebungen und streng genommen fördert es sogar deren aggressive Entwicklung. Also die werden sozusagen durch den Sauerstoffmangel werden die dazu befähigt, sich ganz schnell anzupassen an solche Umgebungen, was immer mit einer höheren Aggressivität einhergeht. Das heißt, vermehrter Glukosekonsum und ja, dass sie auch in der Lage sind, schneller eigene Blutgefäße zu bilden in dem Tumor und so weiter. Und wenn ich jetzt den Sauerstoffpartialdruck im Organismus grundsätzlich erhöhe, könnte das auch theoretisch dazu führen, dass ich Tumorzellen im Wachstum hemme. Und das ist tatsächlich auch gezeigt worden in vielen Tierstudien. Und wir haben da gerade kürzlich, erst letzte Woche, haben wir eine Meta-Analyse veröffentlicht, wo wir das zeigen konnten, dass eben eine hyperbare Sauerstofftherapie in Mausmodellen das Mausüberleben signifikant verlängert. Und ähnlich wie bei der ketogenen Ernährung sind die Effekte auch dann wieder extrem stark, wenn ich das Ganze kombiniere mit schulmedizinischen Therapien. Und man weiß eben schon lange, dass zum Beispiel der Effekt der Strahlentherapie auch maßgeblich von der Sauerstoffkonzentration im Gewebe abhängt. Sprich, in einer sauerstoffarmen Umgebung erzeuge ich nur ungefähr ein Drittel der Strahlenschäden, die ich in einer sauerstoffreichen Umgebung erzeugen kann. Und das heißt, man hat schon lang so ein bisschen den Ansatz verfolgt, dass ich zum Beispiel Patienten kurz vor der Bestrahlung in so eine hyperbare Sauerstoffkammer setze, sodass ich eben den Sauerstoffpartialdruck im Gewebe erhöhe und die dann unmittelbar anschließend, solange der Sauerstoffgehalt eben noch hoch ist im Gewebe, erst bestrahle. Das Problem allerdings jetzt klinisch gesehen ist halt immer auch, ich erhöhe den Sauerstoffpartialdruck nicht nur im Tumorgewebe, sondern auch im gesunden Gewebe. Sprich, ich nehme damit natürlich auch ein bisschen mehr Nebengewebewirkungen in Kauf, der Strahlentherapie zum Beispiel.
Also oxidativen
Ja,
Stress.
genau. Also ich habe einfach mehr Nebenwirkungen auch. Und von daher wird dieser Ansatz nicht ganz so verfolgt, ist auch nicht, wird klinisch eigentlich in den wenigsten Kliniken auch gemacht und auch nur bei gewissen Tumorentitäten. Also wird nicht so allgemein gemacht.
Gibt es denn nicht einen großen Unterschied zwischen der Sauerstofftherapie mit extra Sauerstoff? Weil das ist ja das eine, das sind diesen wirklich Stahldruckkammern drin, weil es auch sehr, sehr gefährlich sein kann. Oder das, was ich zu Hause habe, ich arbeite ohne zusätzlichen Sauerstoff. Das heißt, ich erzeuge einen Druck, der einer 3 Meter Wassertiefe entspricht, also 1,3 Atta heißt das ja in dem Fall, und nehme einfach den Raumsauerstoff, die 21%, und das drücke ich dann sozusagen tiefer ins Gewebe raus und rein. Und dann passiert genau das, was ich vorhin auch schon meinte, dass eben die Mitochondrien einem selektiven Prozess unterliegen. Und deswegen hilft es in der Prävention für alle möglichen Erkrankungen, weil wenn die Mitochondrien nicht mehr gesund sind, dann können sich überhaupt erst viele Krankheiten entwickeln. Und bei der Krebstherapie wäre das vielleicht sogar ein Gerät für zu Hause mit nicht extra Sauerstoff, durchaus von Vorteil, weil es eben dann auch nicht so viel oxidativen Stress erzeugt. Kann man das so stehen lassen?
Ja, ich möchte dazu noch ein paar Sachen ergänzen. Also das Gerät, was Sie haben, das nennt man milde hyperbare Sauerstofftherapie. Damit erhöhe ich den Druck sozusagen auf maximal 1,5 Bar. Das entspricht 5 Meter Wassertiefe. Also bis zu dieser Tiefe redet man von einer milden hyperbaren Sauerstofftherapie. Diese Meta-Analyse, die wir gemacht haben mit den Mausstudien, da wurde immer hundertprozentiger Sauerstoff dazugegeben und die Mäuse waren in Druckkammern zwischen 2 und 3 Bar absolut. Das heißt, das sind Wassertiefen von
20 bis
20 bis
30 Meter.
30 Metern. Und das nennt
Ja,
man
ja.
eben, das ist eigentlich so definitionsgemäß die normale hyperbare Sauerstofftherapie. Man könnte auch sagen, die harte hyperbare Sauerstofftherapie. Und bei der weiß man, dass tatsächlich viele freie Sauerstoffradikale entstehen im Körper, bedingt durch den hohen Sauerstoffgehalt und den hohen Druck. Bei der milden hyperbaren Sauerstofftherapie entstehen kaum freie Radikale im Körper. Aber die Mitochondrien werden tatsächlich mehr gefordert. Und es ist so, ist dann wieder diese Qualitätskontrolle der Mitochondrien, die ich damit erzielen kann. Man weiß auch, dass zum Beispiel bei der milden hyperbaren Sauerstofftherapie, das hat man auch am Menschen zeigen können, dass die natürlichen Killerzellen erhöht werden. Und das ist in Bezug auf Krebsprävention halt auch ein ganz nützlicher Effekt, weil das ist so ein Zelltypus im Immunsystem, der auch maßgeblich an der Überwachung für die Überwachung verantwortlich ist, dass eben die Zellen nicht zu Tumorzellen werden und wenn sie es werden, dass sie gleich abgeräumt werden. Und ja, es gibt eben diese Unterschiede zwischen milder und harter hyperbarer Sauerstofftherapie. Wir setzen in unserer Klinik die gleichen Geräte ein, wie was Sie zu Hause haben, eben milde
Mhm.
hörbare Sauerstofftherapie, um zum Beispiel Nebenwirkungen von der Strahlentherapie schneller ausheilen zu lassen. Und das hat tatsächlich ganz gute Effekte. Also da Wunden heilen schneller, Strahlenschäden heilen schneller, Hautrötungen gehen
Auch
schneller zurück.
auch neurologische
Neurologische
Schäden seien
Schäden gehen
dadurch.
schneller zurück. Wir haben tatsächlich auch
Ja.
Patienten schon gehabt, jetzt die nicht Strahlentherapie-Patienten waren, sondern zum Beispiel mal ein Kind mit epileptischen Anfällen, mit einem neurologischen Schaden. Da haben sich die Eltern dann auch dazu entschlossen, sich selbst so eine Kammer zuzulegen, um halt auch zu Hause das Kind jeden Tag behandeln zu können. Wir haben
Oder
Patienten,
Schlaganfälle
Schlaganfälle, wir
beispielsweise.
haben Long-Covid-Patienten hatten wir schon viele, die auch eine deutliche Symptomverbesserung erzielen konnten.
Also das ist wirklich das Tolle. Man kann sich so ein Gerät zu Hause hinstellen, gibt es als Leihgabe, beziehungsweise man kann sich so ein Gerät kaufen. Gut, das ist jetzt nicht super günstig, aber es geht hier um die Gesundheit und insbesondere bei denen, die wirklich schon einen Schaden haben und aus diesem Schaden sich wieder rausarbeiten wollen, finde ich das ganz toll. Ich bin da rein als kerngesunder Mensch. Für mich war der größte Benefit, ich konnte da drin wahnsinnig gut und hochkonzentriert arbeiten, weil du sitzt da drin, du kannst alles machen, was du auch draußen machen kannst. Da ist nichts anders, nur du kannst eben nicht schnell raus und wieder rein, weil der Druck muss erst rausgelassen, wieder aufgebaut werden. Und das hat mich in die Lage versetzt, dass ich hochkonzentriert meine Arbeiten machen konnte. Viele schlafen auch da drin, das tun sie auch. Also man kann da drin wirklich alles machen, wie draußen auch. Und das ist eine wunderbare Präventionsmöglichkeit. Ich werde mal jemand hier drunter in die Videobeschreibung, Shownotes verlinken, mit dem ich in Kontakt stehe bezüglich dieser Kammern, dass man sich vielleicht, wenn man Lust hat, sich da mal weiter zu informieren, eben da praktisch da mal schlau machen kann.
Haben Sie objektive Messungen gemacht, vorher, nachher, um mal zu schauen, wie sich so der Gesundheitszustand verändert hat?
Ja, habe ich. Und zwar, ich habe bestimmte Blutwerte abgenommen, die ich mache das regelmäßig mit den Blutwerten durch meine ganzen Monatschallenges, aber das waren schon ganz spezielle, wie zum Beispiel Interleukin 6 und 10, dann die natürlichen Killerzellen, Neutrophile und so weiter. Ich muss es auf das zweite Messergebnis warten, aber die Werte sind, wie es eben auch gerade bei mir durchaus zu erwarten war, schon in einem Top-Bereich. Und ob man das nochmal toppen kann in einem Top-Bereich, ja, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen dran. Aber wenn Sie weiterhin top bleiben, dann habe ich ja den Benefit für mich auf jeden Fall mitgenommen. Vielen Dank für dieses tolle Interview, das hoffentlich viele Menschen, die sich in einer schlimmen Lage befinden und vielleicht gerade frisch Krebs diagnostiziert bekommen haben, oder auch eben mitten in so einer Behandlung stecken, dass sie eine neue Möglichkeit haben, da eben auch noch außerhalb der schulmedizinischen Behandlung einzugreifen, möglicherweise auch sich mit dieser hyperbaren Sauerstofftherapie, der milden hyperbaren, auseinanderzusetzen oder das Glück zu haben, in einer Klinik, wie Sie es sind, in Schweinfurt, ist das richtig?
Richtig, ja. Am Leopoldiner
Dass man eben auch
Krankenhaus.
dann. Dass man eben auch dann bei gezielter, also bei bestimmten Krebssorten durch die harte Sauerstofftherapie da eben auch noch gezielt unterstützen kann. Ich denke mal, die Menschen sind bei Ihnen sehr, sehr guten Händen bei einem Thema, was unheimlich viel Leid bringt. Ich möchte ausdrücklich auch noch mal dieses Buch hier reinhalten. Das tue ich leidenschaftlich gerne. Ich habe es selber verschlungen, weil es einfach auch toll zu lesen ist und das Thema noch mal weit über dieses Interview hinaus noch mal richtig ordentlich in der Tiefe beleuchtet. Weil je mehr man über die Zellen weiß und auch über die Krebszellen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben auch Behandlungstherapien annimmt und auch konsequent umsetzt, weil man es nicht nur tut, weil es jemand sagt, sondern weil ich es auch verstanden habe. Ihnen als Gast, Herr Dr. Rainer Johannes Clement, gehören jetzt aber die letzten Worte.
Ja, zunächst möchte ich mich ganz herzlich nochmal bedanken für das Interview. War wirklich schön.
Gerne.
Und ja, ich kann auch nur jedem ans Herz legen, sich ein bisschen mit unserer Evolution zu beschäftigen, wo wir als Menschen herkommen und was wir davon lernen können für unseren heutigen Lebensstil, den wir einfach artgerecht gestalten sollten. Und natürlich, wir leben nicht mehr in der Wildnis, in der Steinzeit, aber wir haben trotzdem viele Möglichkeiten, das zum gewissen Grad zu imitieren, beziehungsweise viele Sachen sogar vielleicht besser zu machen. Wir haben eine hyperbare Sauerstofftherapie, die mittlerweile für jeden zugänglich ist, was unsere Vorfahren nicht hatten. Und damit können wir super Effekte erzielen und unsere Mitochondriengesundheit unterstützen. Und die Mitochondriengesundheit steht für mich auch im Fokus und das sollten wir wirklich alles dafür tun, dass wir das optimal unterstützen können.
Großartig. Jetzt möchte ich doch noch mal schnell etwas loswerden, weil mir das gerade so spontan einfällt. Sagen wir es so: Das Smartphone wollen wir gerne in der Tasche behalten, Aber die Cola sollten wir im Supermarktregal bitte unbedingt stehen lassen. In diesem Sinne, ja, bleiben Sie gesund und Sie machen ja auch genug dafür. Ganz großartig. Dankeschön.
Danke auch. Tschüss.
Ciao.